Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wie angekündigt, möchte ich über die Jahreslosung sprechen. Siehe, ich mache alles neu. Als ich die Jahreslosung in der Adventszeit entdeckte, hat mich das sehr berührt, sehr ermutigt, sehr angesprochen, angeregt. Denn wenn man so ein neues Jahr beginnt, wie das Jahr 2026 und all die Herausforderungen so vor Augen hat, die auf einen persönlich warten, die auf Gemeinde Jesu wartet, die auf unsere Städte und auf unser Land wartet, dann ist man dankbar für solch einen Satz, für solch eine Ermutigung. Und ich war so dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, über diesen Text zu predigen, und das für euch zu tun, ist mir eine große Freude. Wichtig ist, dass wir lernen, wenn solche Bibelverse uns wichtig werden, dass wir sie immer im Zusammenhang lesen, denn nur der Zusammenhang kann uns helfen, dem Wahrheitsgehalt der Botschaft dann wirklich auf die Spur zu kommen. Und darum möchte ich mit euch aus dem letzten Buch der Bibel, aus dem vorletzten Kapitel, aus Offenbarung 21, die ersten Verse lesen. Da heißt es: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Ausgangssituation ist klar. Johannes, der Jünger Jesu, ist auf Patmos verdammt, auf der Insel, und er begegnet da Jesus in einer großen Vision. Und Jesus redet mit ihm über die Zukunft und beauftragt ihn dann, das aufzuschreiben, was er gesehen hat. Und Johannes berichtet uns das. In einer großen Vision sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Lasst uns noch einmal beten. Ich danke dir für dein Wort, Herr, für diese ermutigende Perspektive auf das, was uns erwartet. Und lass es dann nicht nur ein Bibeltext sein, eine Theologie über die kommende Zeit, sondern lass es ein Wort werden, das uns berührt. Komm, Heiliger Geist, und übersetze dein Wort in unser Leben hinein. Und bitte gib mir die Gnade, dass ich verständlich über dieses Wort rede. Und alles, was von Relevanz ist, das lass uns hören und mitnehmen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch Roland Werner kennt. Ein ganz bekannter Theologe in unserem Land, war einige Jahre Leiter des CVJM, ein Mann Gottes, vielfältig unterwegs weltweit. Er erzählte von einem evangelistischen Einsatz in Norddeutschland im vergangenen Sommer. Mit einigen Freunden wollte er die gute Nachricht den Menschen sagen und Dinge ausprobieren, wie reagieren die Menschen auf diese gute Nachricht. Und in einer Stadt stellten sie auf dem Marktplatz drei Campingstühle auf. Und Roland Werner setzte sich auf einen Campingstuhl, zwei Stühle so ihm gegenüber in gebührenden Abstand, dass er nicht zu bedrohlich wirkte. Und dann hatte er ein Schild bemalt und darauf standen die Sätze: Setzen Sie sich hin, ich lese Ihnen etwas vor. Eine Minute lang. Mehr stand nicht drauf. Kein Kreuz im Hintergrund, keine christlichen Symbole, einfach diese Einladung. Und es war sehr interessant, wie die Leute reagierten. Manche schauten kritisch, was ist denn das mitten in unserer Stadt? Andere kamen näher. Und dann kam endlich wirklich eine Person und wollte etwas hören. Es war eine Frau in einem elektrischen Rollstuhl. Und sie rollte auf ihn zu, sie brauchte da keinen der Stühle. Und sie wollte jetzt von ihm wissen, was wollen Sie mir denn da vorlesen? Und die Antwort von Roland Werner war, ich lese was aus der Bibel vor. Ja, machen Sie mal, kam dann so die Reaktion. Und dann wählte Roland Werner genau diesen verlesenen Predigttext. Kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen, keine Trauer und der Tod wird nicht mehr sein. Siehe, ich mache alles neu. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und während er das so las, nahm er wahr, wieder die Tränen kamen bei dieser Frau im Rollstuhl. Und sie reagierte mit den Worten, das sind wunderbare Worte. Das tut mir so gut. Und dann durfte er ihr den Text ein zweites Mal vorlesen und dann kamen sie ins Gespräch über das Evangelium. Offensichtlich hatte dieses Bibelwort nicht nur ihren Verstand, sondern auch ihr Herz berührt. Da bewegte das Wort Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht, etwas tief in ihrem Inneren. Und das wünsche ich mir so sehr auch für den heutigen Gottesdienst, dass das nicht ein bekanntes Wort bleibt und es gibt da jetzt eine mehr oder weniger interessante Auslegung zu, die man dann qualifizieren kann, war gut oder nicht gut, sondern dass das Wort euer Herz erreicht. Diese These, siehe, ich mache alles neu, ist offensichtlich eine Aussage, die den Nerv vieler Menschen trifft. Das macht etwas mit uns. Das rührt ganz tief innere Wunden, innere Herausforderungen an und das geht schon seit vielen Jahrtausenden so. Schon der Prophet Jesaja vor 3000 Jahren, er konnte sagen in Jesaja 65, Vers 17, auch von Gott her empfunden, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen, sondern freut euch und frohlockt auf ewig über das, was ich schaffe. Also eine alte, tiefe Erwartung, Gott hat das angekündigt. Mitten in dieser Zeit und Welt, in all dem Chaos, ich werde etwas Neues schaffen. Dass sowas uns berührt, dass diese Sehnsucht uns berührt, ist ja kein Wunder. Diese Welt ist einfach nicht mehr das, was sie einmal war. Wir müssen uns auseinandersetzen mit Schmerzen, mit Krankheit, mit Leid. Ich weiß nicht warum, seit heute Nacht schmerzt mir mein linkes Knie und ich humple durch die Gegend. Ausdruck einer Welt, die gefallen ist, wo die Dinge nicht mehr so laufen, wie wir uns das wünschen. Aber auch eine Welt mit der Zerstörung der Natur, mit Umweltverschmutzung, Artensterben. Aber auch eine Welt mit so vielen Konflikten zwischen den Menschen. Menschen, die sich einmal liebten, bekriegen sich nun. Völker, die friedlich miteinander lebten, bekriegen sich. Und viel Leid, viel Zerstörung, Viel Tod ist die Folge. Und dann sind da die Abgründe unseres eigenen Lebens so tief in uns, wo wir so ganz schlecht rankommen, aber da tragen wir so tiefe inneren Wunden mit uns herum, tragen wir Schuld und Scham mit uns herum. Und eben da ist diese Unfähigkeit, uns wirklich zu verändern. Kennen wir nicht alle diese Sehnsucht? Wäre doch schön, wenn alles neu würde, oder? In meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Stadt Berlin, in unserem Land. Diese Sehnsucht treibt die Menschen um. Ich habe euch ein Gemälde mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. 16. Jahrhundert, Lukas Cranach, der Jungbrunnen. Da sieht man auf der linken Seite die Kranken und die Alten und Gebrechlichen. Und sie steigen da ins Wasser und gehen durch das Wasser. Und an der anderen Seite kommen sie heraus, jung, gesund, kräftig, voller Lebensenergie und starten wieder durch. Das wäre doch was. Wo ist dieser Jungbrunnen? Wo wir nochmal so von vorne anfangen könnten. Und jetzt dieser Hinweis, dass da wirklich einmal alles neu werden soll. Und der, der das spricht, ist kein politischer Machthaber, kein Ideologe, kein Einpeitscher auf eine neue Sozialutopie, die wir hier zu bilden haben. Und auch keiner der neuen Propheten eines neuen Zeitalters. Es ist ja hochinteressant und hochdramatisch, was in unseren Tagen gedacht wird, gerade von den Technokraten, die den Transhumanismus verkörpern und vorantreiben wollen und sich ja hoffen, dass die Technik uns hilft und die Medizintechnik, dass wir einmal jahrhundertelang leben können. All das, was alt und gebrechlich wird, wird einfach ausgetauscht, ist ja nur Materie. Die Organe werden gezüchtet und dann sind wir wie ein Stabilbaukasten und dann wird ausgetauscht. Und dann werden wir dieser neue Mensch und ewige Jugend wird uns versprochen. Eine dieser Utopien hat nur ein ganz bedrückendes Zukunftsbild. Es wird klar, dass dieser neue Mensch, der mit all diesen Techniken dann leben kann, dass der ganz viel Kohle haben muss, um an diese Geheimnisse heranzukommen, an diese Errungenschaften. Das kann sich dann nur der Milliardär leisten. Und was ist mit den anderen? Dann kann man schwarz auf weiß leben. In der zukünftigen Welt werden die mit Unterhaltungsprogrammen und Drogen ruhiggestellt. Das ist diese menschliche Zukunftsperspektive. Die das nötige Kleingeld haben, können sich freuen und wir anderen werden ruhiggestellt. Haben Literaten schon vor 100 Jahren in großen Werken dargestellt. Und genau das wird heute geplant. Von dieser Sorte Menschen erwarte ich mir nicht viel. Hier bin ich müde geworden. So viele haben das Paradies auf Erden versprochen und unendlich viel Leid auf diese Erde gebracht. Und nichts hat sich realisiert. Aber der hier spricht, siehe, ich mache alles neu. Das ist eben kein Technokrat, kein Ideologe, kein Utopist, sondern es ist der lebendige Gott. Und er hat einmal schon unter Beweis gestellt, dass wenn er schöpferisch tätig wird, dass Wunderbares die Folge ist. Was er geschaffen hat am Anfang der Welt, war sehr gut. Kennt ihr dieses Bild? Michelangelo, Sixtinische Kapelle. die Erschöpfung, die Schaffung des Menschen. Gott spricht und es geschieht. Eine wunderbare Schöpfung mit der Fülle und Schönheit von Bergen, Flüssen und Meeren, mit der überbordenden Vielfalt von Flora, Fauna und einer Tierwelt, die atemberaubend ist. Und dann der Mensch als Ebenbild Gottes. Das ist das Werk Gottes. Und der das gesprochen hat und geschaffen hat, der spricht nun hier, wie schon bei Jesaja: Der Tag kommt, da werde ich alles neu machen. Aber damals eben, nach dieser ersten Schöpfung, kam dann alles anders. Dieses Paradies, das Gott geschaffen hatte, wurde zerstört durch das Misstrauen und die Überheblichkeit Gott gegenüber, durch das Vergleichsdenken, den Egoismus, die Lieblosigkeit dem Mitmenschen gegenüber und durch die Ausbeutung der Natur. Und damit leben wir in dieser Welt, die uns so viel Not bereitet. Doch Weihnachten, diese gute Nachricht: Gott hat diese Welt, seine Schöpfung, nicht aufgegeben. Obwohl wir so geschludert haben, obwohl wir seine kostbare Welt, von der er sagte, es ist doch sehr gut, was ich geschaffen habe, obwohl wir das alles so in den Abgrund gebracht haben, er gab diese Welt nicht auf. Die Weihnachtsgeschichte erzählt uns, wie sehr Gott diese Welt liebt und wie er diese kaputte Welt adelt, dass er seinen Sohn sendet, genau in diese Welt. Gott sagt nicht einfach, ich mach platt, das ist das Ende, mir reicht. Sondern er kommt in Jesus. Er sagt ja zu dieser Schöpfung, er sagt ja zu dir, zu mir. Und er kommt in die Armut, er kommt in den ganzen Stress, in den Unfrieden, in die Ungerechtigkeit, wird dann gleich als Kind mit seinen Eltern verfolgt, gehasst, soll umgebracht werden. Und er lebt all die Realitäten, die wir so gut kennen, und muss dann am Ende ans Kreuz geschlagen werden. In diesem berühmten Jesus-Film Die Passion von Mel Gibson lässt Mel Gibson Jesus diesen Satz sagen, während er völlig am Ende und zerschlagen das Kreuz nach Golgatha trägt: Siehe, ich werde alles neu machen. In Jesus beginnt es. Und mit seiner Auferstehung dann dieser riesige Paukenschlag. Das Neue beginnt wirklich in diesem neuen Menschen Jesus, der den Tod überwindet, der am dritten Tag aufersteht. Und das ist ein unübersehbarer Paukenschlag. Seht ihr es nicht? Ich fange an zu erfüllen, was ich bei Jesaja schon angedeutet habe. Und es fängt mit dem neuen Menschen an, der auferweckt wird zu neuem Leben. Jesus hat den Tod überwunden. Und jetzt haben wir Hoffnung auf eine neue Zukunft. Der Tod ist nicht das letzte Wort. Es wird ein Weiterleben nach dem Tod geben. Siehe, ich mache alles neu. Und ich freue mich schon so sehr auf meinen neuen Leib. Ohne Knieprobleme, ohne Bandscheibenprobleme, ohne all das, was das Leben ebenso schwer macht. Ist hier jemand ohne Probleme, so körperlich oder innerlich? Das kann man alles mal vergessen. Ohne Schmerzen, so wird es sein. Aber damit nicht genug. Offenbarung 21 geht nun noch einen Schritt weiter und kündigt an, dass wir nicht nur als Individuen, du und ich, so als Einzelpersönlichkeiten, vor einer neuen Zukunft stehen, sondern dass Gott diese Welt erneuern will. Die Nummer ist noch mal ein bisschen größer. Das, was Gott geschaffen hat, soll neu geschaffen werden. Und davon lesen wir in diesem ersten Vers: Danach sah ich einen neuen Himmel, nicht nur einen von den Toten auferstandenen Menschen, und eine neue Erde. Und der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Und auch das Meer gab es nicht mehr. Das ist eine interessante Formulierung, ein interessantes Bild. In diesem neuen Himmel, in dieser neuen Erde, da gibt es das Meer nicht mehr. Heißt das, dass es in der neuen Welt kein Wasser mehr gibt? Nein, im Kontext der Schrift ist das Meer ein Symbol, das steht für den Lebensraum des Widergöttlichen, des Dämonischen, des Zerstörerischen. Und wenn das Meer nicht mehr sein wird, dann heißt es, in dem Neuen, was Gott schaffen wird, wird der Böse nicht mehr das Sagen haben. Er wird nicht mehr pervertieren können, was Gott gut gemeint hat. Er wird uns nicht mehr verführen können. Er wird nicht mehr Hass und Zwietracht sehen können. Das Meer wird nicht mehr sein, weil der Böse nicht mehr sein wird. Also die zerstörerischen Kräfte, die menschenverführenden Kräfte, die gegen Gott rebellierenden Mächte werden ausgetilgt sein. Und dann wird der Traum der Propheten erfüllt werden können. Jesaja träumte davon, dass die Schwerter zu Pflugscharen werden. Kennt ihr das Bild? Im letzten Jahrtausend, also als ich junger Mensch war in der Friedensbewegung, war das so der große Slogan, Schwerter zu Pflugscharen. Und dann wurde das zu einem politischen Programm. Wir vernichten alle Waffen und werden aufrüsten, aber dann eben in Ernährung und in Kampf gegen den Hunger. Das war so ein menschlich utopisches Programm. Wir bekommen das hin. Und wenn wir uns dann die letzten 5 Jahre anschauen, das, was in der Ukraine geschah, was in Syrien geschah, was an den anderen Brennpunkten dieser Welt in Afrika geschah, nichts von all dem. Die Welt rüstet auf und rüstet nicht ab. Aber wenn das Meer nicht mehr sein wird, dann ist die Abrüstung Realität geworden. Dann werden die Schwerter zu Pflugscharen umfunktioniert sein. Dann wird der Krieg vom Frieden abgelöst sein. Dann wird die Ungerechtigkeit durch die Gerechtigkeit ersetzt worden sein. Dann werden wir nicht mehr aneinander schuldig. Dann werden wir das Leben genießen können, so wie Gott es sich gedacht hat, und uns freuen können an der Schöpfung Gottes, freuen können aneinander. Das Meer wird in dem Neuen nicht mehr sein. Dann Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Wenn ich das lese, berührt mich das. Weil das für mich so ausdrückt, die ganze Sehnsucht Gottes nach seinem Menschen, nach dem, was er geschaffen hat. Er schaut nicht mit Verachtung auf diese Welt und will sie platt machen. Er sehnt sich danach, kommen zu dürfen, um Neues schaffen zu dürfen. Empfindet ihr das? Der Braut, die sich schmückt für den Bräutigam, das wird ein Fest sein, wenn Gott kommt und das Neue einläutet. Und wie sehnt sich Gott danach, dass er unter den Menschen, die er geschaffen hat, wohnen darf. Wir leben in einer Welt, die Gott abschafft. Die Gott sagt, wir brauchen dich nicht, du bist von gestern, wir schaffen es auch alleine. Ich stehe ständig in meinem Gebet und schreie vor Gott und sage das Gegenteil. Herr, wir haben abgewirtschaftet. Wir packen es nicht. Mit aller Wissenschaft und Technik, wir sind am Ende. Du musst kommen. Oder seht ihr eine andere Realität? Und dann diese Sehnsucht meines Gottes, dieses Gebet, dass ich zum Himmel schreie. Ja, es findet Resonanz im Herzen Gottes. Er möchte so gerne kommen. Und er hat einen göttlichen Plan, einen Kairos definiert. Dann wird er kommen. Und dann wird da die Wohnung Gottes bei uns sein. Und was wird das anderes heißen, als dass unsere Gottesbeziehung geheilt wird? Ich bin schon so lange mit dem Herrn unterwegs, habe Theologie studiert, viel nachgedacht und muss euch sagen, ich bin so dankbar für das, was ich entdecken durfte. Aber es gibt auch die Zeiten des Zweifels, die Fragen: Ist es wirklich so, Gott, bist du wirklich der liebende Gott? Existierst du überhaupt? Das sind so die dunklen Tage, wo mir so alles geraubt. Oder die Leiterfahrungen, wo du denkst, Gott, das kann aber wohl nicht dein Ernst sein. Wo er dann so weit weg ist. Ja, auch das gehört zur Nachfolge. Aber in dieser neuen Welt, wenn dann Gott Wohnung genommen hat, ist das alles Vergangenheit. Dann sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Dann kommen die Zweifel zur Ruhe. Dann dürfen wir ihm alle Fragen stellen und er wird uns keine Antwort schuldig bleiben. Wir werden nicht mehr gegen Gott rebellieren, sondern wir werden ihn feiern. Es wird ein Genuss sein. Kennt ihr das, so Menschen, die euch so ganz wichtig sind, die euch so kostbar geworden sind, die ihr genießt, die Gemeinschaft mit ihnen bedeutet euch so viel und ihr sehnt euch danach, dass ihr euch wieder seht und das ist dann ein einzigartiges Fest. So wird es sein, wenn wir unserem Gott begegnen, wenn wir Jesus sehen. Es war so schön, dieses Lied vorhin zu singen. Die Schönheit Jesu, die wir uns jetzt nur vorstellen können, dann wirklich zu sehen. Und ich glaube, wir werden platt sein. Uns werden die Worte fehlen. Wir werden keine Lieder mehr haben. Wir werden nur staunen über die Schönheit unseres Gottes. Und dann werden wir ihn lieben. Und die Liebe, die wir zu ihm haben, wird so groß sein und so alles in uns zur Ruhe bringen, dass wir dann auch einander lieben können. Und das wird dann gar nicht mehr schwer sein. Der, der mir bis dahin vielleicht komisch war und ich hatte meine Probleme mit ihm, all das kommt zur Ruhe. Und wir stehen vor dem Spiegel, ich weiß nicht, ob es im Himmel einen Spiegel gibt, aber vielleicht ist das ja so. Dann stehen wir vor dem Spiegel und dann sehen wir nichts mehr, was uns disqualifiziert. Die krumme Nase sehen wir nicht mehr, das fettige Haar oder das fehlende Haar oder all das, was wir so an uns selbst nicht mögen. Es wird kein Thema mehr sein. Ich male euch das so ein bisschen aus, weil ich glaube, wir brauchen das. Diese Vorstellung von der neuen Welt Gottes. Denn wir kriegen so andere Bilder vermittelt, die es uns so schwer machen. Dann Vers 3 und 4. Und sie werden dann die Menschen dieser Welt sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine neue Welt, in der Menschen, die so unterschiedlich sind, aus allen Kulturen, aus Kulturen, die uns so fremd sind, mit denen wir gar nichts anders anfangen können. Wir werden miteinander unterwegs sein wie ein Volk. Wir werden eine Sprache sprechen. Und wir werden das Potenzial entdecken, das Gott in jede Kultur hineingelegt hat. Und es wird keine Bedrohung mehr sein, sondern es wird anziehend sein. Wir werden einander feiern. Es wird dann keine Migranten und keine Einheimischen mehr geben. Wir werden uns nicht mehr disqualifizieren, so zwischen den Generationen alt und jung, zwischen den Geschlechtern Mann und Frau. Es wird alles eins sein, von ihm ermöglicht. Auf diese neue Welt gehen wir zu. Lasst uns mehr über diese neue Welt reden, von ihr träumen und sie von Gott erbitten. Das wird uns im neuen Jahr helfen, all die Herausforderungen zu meistern. Wir brauchen diese Hoffnung als eine lebendig gehaltene Hoffnung in seiner Gemeinde. Aber nun möchte ich euch mit einer Frage konfrontieren, die vielleicht sehr ungewöhnlich für euch ist, die vielleicht auch ein bisschen irritiert. Die Frage ist, wo wird denn das alles stattfinden? Was wird denn diese neue Welt sein? Und da gibt es zwei Alternativen, die die Bibelausleger so aus den biblischen Texten herauslesen. Und ich will euch diese beiden Alternativen vorstellen. Die eine Alternative ist, dass Gott irgendwie diese uns bekannte Welt platt macht, das wird eingestellt, abgeschafft. Und es wird eine völlig andere, eine völlig neue Welt von ihm aus dem Nichts geschaffen. Und dort wird all das stattfinden, was ich gerade beschrieben habe. Das ist Land auf, Land ab, so die klassische Vorstellung in unseren Kreisen. Wir haben es vielleicht nicht so zu Ende gedacht, aber das sind so Assoziationen, die man hat. Neuer Himmel, neue Erde, hier hört alles auf und wir freuen uns auf das Neue. Diese aus den Fugen geratene Welt voller Ungerechtigkeit und durch den Klimawandel eine lebensfeindlich gewordene Welt wird überwunden. Gott vernichtet quasi seine alte gute Schöpfung und fängt mit uns von vorne an. Und wir werden dem Alten keine Träne mehr nachweinen. Unsere Seelen werden nach dem Tod weiterleben und Platz finden in der neuen Welt Gottes. Das ist eine Auslegungsmöglichkeit. Und es gibt eine Alternative. Und die sieht so aus. Gott macht diese, seine Welt und Schöpfung nicht einfach platt, sondern er erneuert sie. Er rund erneuert sie. Und er macht sie so neu, dass das Alte wieder über dieser Erde auszusagen ist. Und siehe, es war sehr gut. Was könnte dafür sprechen? Und vielleicht so der Satz des deutschen Astronauten Alexander Gerz, der aus dem Weltall diese Welt anschaute und überwältigt war, so geht es ja allen Astronauten. Da sind sie, ich weiß nicht, wie viele Kilometer weit weg und sehen die Schönheit dieser Erde. Ihr seht es ja hier vorne. Und er sagte diesen Satz, die Erde ist atemberaubend schön. Und er fügte dann noch hinzu, und erschreckend verletzlich. Und die Frage ist, könnte es sein, dass Gott so eingreift, dass die Erde wirklich atemberaubend schön ist und nicht mehr verletzlich, weil Gott eben das Meer zum Schweigen bringt und darum Neues möglich ist. Wir waren im letzten Urlaub in den Alpen und hatten eine besondere Erfahrung, die mich nochmal sehr berührt hat. Es war das Angebot auf einem Berggipfel, dass man sich von einer Landfrau der Umgebung in die alpine Welt hat einführen lassen können. Und das waren 2 Stunden, wo mir der Kinnladen runtergefallen ist. Ich habe nur gestaunt. Sie hat uns die Flora und Fauna der alpinen Welt da hoch oben in den Bergen erklärt. Und sowas habe ich noch nie mir bewusst gemacht. Wie schön, wie jede einzelne Pflanze eine besondere Bestimmung hat, eine besondere Kraft hat, eine besondere Schönheit hat, etwas Besonderes beiträgt zum Ganzen der Schöpfung Gottes. Die Wirkkraft, die Heilungskraft der unterschiedlichen Pflanzen. Dass es da Pflanzen gibt, die auf einem nackten Felsen existieren können, ohne Nährstoffe, ohne Nährboden, weil sie den Nährstoff in sich selbst produzieren und damit leben können. Ich bin runtergestiegen von diesem Berg und habe gedacht, Gott, wie atemberaubend ist das, was du kreiert hast. Und jetzt lese ich hier in Offenbarung 21, nicht, dass diese Erde aufgelöst wird und wir irgendwie zu Gott kommen, sondern dass Gott zu uns kommt. Das ist nicht die Bewegung von wir zu ihm, sondern er zu uns. Könnte das heißen, dass Gott diese, unsere Erde völlig erneuert? Ich will das offen lassen. Ich habe die Antwort letztlich nicht. Die Ausleger der Schrift versuchen, die Texte zu verstehen und es gibt keine letzte endgültige Antwort darüber. Aber dieser Gedanke, dass es so sein könnte, der ermutigt mich. Und er schenkt mir die Möglichkeit, ein neues Ja zu finden zu dieser Erde, zu seiner Schöpfung, die so sehr gut ist. Das ist eben die Frage, egal welches Modell wir verfolgen. Die Frage ist, was machen wir als Gemeinde mit dieser Perspektive, dass Gott da Neues schaffen möchte? Und ich möchte euch da auch wieder zwei Alternativen vorstellen. Auf den Text gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil die Zeit davor gegangen ist, 2. Petrus 3. Ich möchte euch diese Alternative vorstellen. Wir können unsere Gemeinde, ihr könnt euch vorstellen, dass Gemeinde, dass ihr so etwas seid wie ein Wartesaal auf das Neue, was Gott schenkt. Oder die Alternative ist, dass ihr entdeckt, nein, wir sind mehr als ein Wartesaal. Wir sind sowas wie ein Musterhaus. Könnt ihr mit dem Bild was anfangen? Musterhaus, kennt ihr das? Da will jemand bauen und dann kann man sich Kataloge schicken lassen, da werden die Fertighäuser eben vorgestellt. Aber was ist so ein Katalog gegenüber der Chance, in den Nachbarort gehen zu können, um das, was da im Katalog so verheißungsvoll aufgemalt ist oder fotografiert ist, erleben zu können? Und dann wird mir die Tür aufgemacht, dann betrete ich dieses Musterhaus und erlebe die Atmosphäre, erlebe die Möbel, sehe, wie der Lichteinfall ist, wie das alles wirkt, erlebe den Platz oder den nicht vorhandenen Platz und bekomme einen richtigen Eindruck von dem, was hier künftig meine Realität werden soll. Und wenn das Musterhaus gut ist, dann sagen wir, ja, das wollen wir. Das ist attraktiv. Und entscheiden uns für diese neue Variante des künftigen Wohnens. Wenn wir Gemeinde als Wartesaal verstehen, dann erhoffen wir uns das Neue von Gott und dann bauen wir so ein bisschen Distanz auf zu dieser Welt, die ja eingestampft wird, die uns so viel Nöte bereitet. Und dann sind wir in unserer frommen Blase unterwegs und freuen uns an dem, was Gott einmal schaffen wird. Oder wir verstehen es, so wie ich andeutete, dass Gemeinde ein Musterhaus für die neue Welt Gottes ist. Also, dass in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, bereits andeutungsweise erfahren wird, wie diese neue Welt Gottes aussehen wird. Das versucht Paulus uns übrigens im Epheserbrief zu beschreiben. Er beschreibt, wie die Gemeinde der Ort ist, an dem sich das Neue bereits abbildet, an dem Menschen das Neue schon schmecken, dürfen. Und ich möchte euch gerne mitnehmen in dieses Musterhaus und euch hoffentlich Appetit machen, dass ihr mit dabei seid 2026, eure Christusgemeinde zu einem Musterhaus werden zu lassen, sodass Menschen kommen, euch hier erleben und einen guten Geschmack auf das Künftige bekommen. Wie kann das aussehen? Ich denke, wenn wir die Offenbarung ernst nehmen, darf Gemeinde der Ort werden, an dem wir dem Bösen, dem Negativen, dem Lebensfeindlichen, dem Widergöttlichen den Kampf ansagen. Und warum können wir das? Weil Jesus den Bösen überwunden hat. Das ist das große Thema im Epheserbrief, Kapitel 6, Waffenrüstung Gottes. Wir kämpfen den Kampf nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit ganz anderen Kräften. Und wir wappnen uns mit den Waffen Gottes, diesen geistlichen Waffen Gottes, um in diesem Kampf, der ein unglaublicher Kampf ist, gegen Zerstörung, gegen Hass, gegen Feindschaft, gegen Misstrauen, um diesen Kampf Sieg zu haben, die Oberhand zu haben. Das ist möglich durch Jesus. Und das bedeutet nun, dass wir wirklich dem Bösen den Kampf ansagen. Dem negativen Reden hinter dem Rücken, das nur Misstrauen schürt und uns voneinander trennt. All dem, was so belastend sein kann in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir werden schützen, was Gott uns hier gegeben hat, vor Menschen, vor Kräften, die zerstören wollen. All das ist jetzt schon hier möglich durch Jesus. Ein befriedeter Raum. Wir werden trotzdem Konflikte haben, weil es eben noch nicht so ist, dass das Meer besiegt ist. Aber durch die Gnade Jesu kann der Friede und die Gerechtigkeit hier schon so spürbar, tiefer und erfahrbarer werden als irgendwo in dieser Welt. Könnt ihr das ahnen? Wenn wir Jesus gemäß unterwegs sind, wenn wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, kann Gemeinde so viel mehr ein Ort des Friedens und der Gerechtigkeit sein. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat die Grundlage dazu gelegt. In diesem Musterhaus Gemeinde wird dann Gemeinde ein Ort sein, an dem wir einander annehmen und lieben, weil Jesus unser Zentrum ist und weil Jesus uns eins gemacht hat. Hier in der Gemeinde haben wir keine Angst mehr vor dem Fremden. Hier haben alle ihren Platz. Junge und Alte, Single und Familien, Arme und Reiche, alle Hautfarben, alle Lebenskonzepte. Hier schätzen wir einander, hier fördern wir einander, hier dienen wir einander, hier vergeben wir einander, hier leben wir versöhnt miteinander. Hier feiern wir das Abendmahl miteinander. Als Ausdruck der Familie, die versöhnt zusammenkommt, vor dem Christus, der das Neue gewirkt hat. Das alles immer schon jetzt erfahrbar, aber noch nicht in der ganzen Tiefe und Schönheit. Musterhaus und noch nicht das Fertige. Schon jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Und wir dürfen es gestalten und erfahrbar machen einander. Und wissen immer, es ist nur das Vorletzte. Wir versuchen, ein Ehepaar zu Jesus zu lieben seit Jahren. Und im letzten Jahr wollten sie unbedingt mich predigen hören, als ich in Berlin in einer Tochtergemeinde predigte. Und sie tauchten da auf. Und hinterher haben sie mir erzählt, was sie erlebt haben. Sie kamen zur Gemeinde, völlig fremder Ort für sie. Sie waren noch nie in einer Freikirche. Und dann wurden sie am Eingang begrüßt und sie sagten, das war so herzlich, Das war so liebevoll, sowas haben wir noch nie erlebt. Und alle Ängste, die wir hatten, oder alle Distanz, die wir so hatten, das ist weggeschmolzen. Wir wussten, hier sind wir willkommen. Und dann so ein merkwürdiger Satz. Wir wussten, hier dürfen wir sein, hier müssen wir nicht performen. Hier müssen wir nicht uns irgendwie präsentieren. Hier dürfen wir sein, wie wir sind. Als sie mir das erzählten, hätte ich laut schreien können vor Freude. Unsere erste Tochtergemeinde schafft es, Menschen, die Jesus nicht kennen, durch die Begrüßung am Anfang so anzuziehen, dass die Menschen den Gottesdienst erleben und spüren, ein wunderschönes Muster aus. Wie mag dann erst die Realität aussehen? Wäre das nicht toll, wenn wir das hinbekommen, solch ein Musterhaus hier zu verwirklichen, wo jeder sich angenommen fühlt? Wie gesagt, schon jetzt dürfen wir es anfangen zu leben, schon jetzt wird uns manches gelingen. Aber auch in der Josua Gemeinde werden dann Gäste kommen, die von einem Menschen begrüßt werden, der gerade viele Probleme hat und keine gute Nacht hatte. Und dann wird die Begrüßung vielleicht irgendwie anders ausfallen. Ja, das ist noch die gefallene Welt. Das Schönste, das Perfekte steht noch aus. Gemeinde als Ort, an dem wir innere und äußere Heilung suchen. Durch einen gesunden Lebensstil, in der Geborgenheit der Gemeinschaft und das Gebet um Jesu Heilungskräfte an der Tagesordnung sind. Übrigens zum zweiten Punkt, der Einheit, auf das große Thema im Epheserbrief, besonders an dem Punkt, wo er sagt, dass es nicht mehr Juden und Heiden gibt, sondern nur noch das eine Volk Gottes. Die größte Spaltung, die zwischen Erwählten und Nicht-Erwählten, erwähltem Volk Gottes und den Heiden, sie ist überwunden in dem einen Leib Christi. Und auch hier der Gedanke, dass wir innere und äußere Heilung suchen, dass das Evangelium uns innerlich neu werden lässt, wir durchatmen können, in die Freiheit der Kinder Gottes kommen, gesunden, wachsen, reifen, Altlasten ablegen, das Neue anfangen, der neue Mensch in uns sichtbar wird. Das alles darf hier und heute bereits anfangen. Kann ich endlich mal ein Amen eurerseits bekommen? Ich erzähle euch solche großartigen Dinge und ihr schweigt mich an. Preach it, müsst ihr sagen. Halleluja. Ich will dabei sein. Das ist so herrlich, was ich euch predigen darf. Und dass das schon hier anfangen darf in der Gemeinde Jesu. Ja, wir leiden auch aneinander. Aber ich lasse mir das nicht rauben. Das Gemeinde, das Musterhaus für die Herrlichkeit ist, die auf uns wartet. Wo sonst weinen Menschen mit den Weinenden, wenn nicht in der Gemeinde? Wo lachen Menschen mit den Lachenden, können dem anderen den Erfolg gönnen, sich freuen, wenn es ihm gut geht, wenn nicht in der Gemeinde? Das ist die alternative Kultur des Reiches Gottes, die hier erlebt werden darf. Ein Ort, an dem Gott durch uns kreativ und initiativ ist für diese Welt, sodass die kommende Schönheit der Welt Gottes erahnt werden kann. Ich träume von dieser Gemeinde als einer Alternativkultur, die sich aufstellt, wo Menschen ihre Gaben und Talente entfalten, wo wir alle in dieser Entfaltung unserer Gaben die Exzellenz suchen beim Ausüben unserer Gaben. Wisst ihr, dass für Gott immer das Beste gerade gut genug ist? dann würde ich gerne mit euch Gemeinde so bauen, dass jeder von euch sein Bestes gibt, wenn er für die Gemeinde tätig wird. Und das heißt, wir haben alle einen Hunger, geistlich zu wachsen, als geistliche Persönlichkeiten, aber auch zu wachsen in unseren Talenten. Ich übe, ich möchte ein besserer Leiter werden. Ich möchte ein besserer Hauskreisleiter werden. Ich möchte noch besser den Kindern das Evangelium vermitteln. Ich möchte noch schöner singen, noch besser meine Instrumente einbringen. Ich will noch inniger beten und dem Herrn vertrauen. Ich will wachsen in dem, was Gott mir anvertraut ist, weil wir doch an dem Musterhaus arbeiten. Und in dem Musterhaus können wir uns das Billige nicht leisten. Billig im Sinne von, ich mach's mal so eben nebenbei. Es berührt mich immer zutiefst, hat mich als Pastor maßlos getroffen. Wenn ich dann am Sonntag oder irgendwann in der Woche reinkomme, ins Gemeindehaus, einen Raum betrete und vor alten Möbeln stehe, da hat uns jemand dann eine Couch geschenkt. Für ihn zu Hause war sie nicht mehr gut genug. Aber in die Gemeinde kann man sie ja bringen. Das ist nicht das Musterhaus. Im Musterhaus steht keine abgeranzte Couch. Wisst ihr, was ich sagen möchte? Ich will keine perfekte Gemeinde, werden wir nie. Aber meine Motivation muss sein, Herr, ich will mein Bestes geben. Und wenn das nicht perfekt ist, ja, aber es ist mein Bestes. Und das genügt. Für den Herrn will ich die Schönheit der künftigen Welt Gottes abbilden. Und diese Schönheit wird Menschen berühren. Wir haben einen wunderschönen Gottesdienst gefeiert im Advent. Das war für mich so der Höhepunkt des Jahres. Da hat unser Gospelchor wieder ein halbes Jahr lang geübt, jede Woche geübt, Texte auswendig gelernt, stundenlang zu Hause und dann gemeinschaftlich geübt. Zwei Wochenenden haben sie stundenlang geübt. 60 Chorsänger, 10 oder 5 oder 6 Instrumentalisten haben so ihr Bestes gegeben, haben Menschen integriert im Chor, die anders waren. Ich habe den Moslem vor Augen, der Teil des Chores war, der eingeladen war, Nichtchristen, die mitgesungen haben, die geliebt wurden durch den Chor, die da sein durften. Und dann drei Gottesdienste, es waren eben Konzertgottesdienste, völlig ausgebuchte Gemeinde, wir haben fast 1000 Leute an diesem Sonntag erreicht. Und es war so ein Stückchen, ich saß in allen Gottesdiensten, meine Frau saß im Chor, ich musste sie begleiten. Es war für mich ein Stückchen Himmel auf Erden. Diese Musik, diese Leidenschaft der Menschen, die ihr Bestes gegeben haben, um uns zu dienen. Nach dem Konzert war im Gemeindegarten ein Feuer angezündet, da konnte man sich aufwärmen, da konnte man Würste braten oder konnte sie am Stand sich bereiten lassen, Burger und Glühwein. Und die Menschen standen da im Gemeindegarten, wollten gar nicht mehr das Grundstück verlassen, weil so viel Liebe da war und Fürsorge da war. Schönheit des Reiches Gottes. Das war uns jetzt möglich, das ist noch nicht bei euch möglich. Aber es sind viele wunderbare Dinge möglich, wenn wir uns eins machen und unser Bestes für Jesus geben, um die Schönheit dieser Welt Gottes sichtbar werden zu lassen. Und dann ist die Gemeinde der Ort, an dem wir Ängste überwinden dürfen, weil wir eine Hoffnung haben. Und diese Hoffnung ist Jesus. Und darum endet die Offenbarung mit diesem Gebetsruf. Maranatha. Komm, Herr Jesus, und realisiere du das Neue. Und weil wir wissen, es wird kommen, deswegen können wir sagen, wir sind bereit zu warten, Herr, auf deinen großen Tag. Und wir wollen dieses Musterhaus sein, damit noch ganz viele dir auf die Spur kommen. Ich weiß nicht, ob ich das euch dieses Zitat von Hans-Dieter Hüsch schon gezeigt hatte. Es sollte auch das Ende meiner Predigt beim letzten Mal sein, aber ich weiß nicht, ob ich es zeitlich hinbekam. Habt ihr noch nicht? Gut, dass ich es jetzt hier aufzeigen darf. Hans-Dieter Hüsch ist ein Kabarettist, vor 15 Jahren gestorben, aus meiner Heimatstadt Mörs. Ein lebendiger Christ, und er hat diese wunderschönen Sätze geschrieben. Hört das doch mal. Jeder soll es sehen. Und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus. Ich danke dir, dass du Amen sagst dazu. Musterhaus, Gemeinde. Menschen kommen hier hinein und laufen dann nach Hause und sagen, ich habe die Leute der Christusgemeinde gesehen. Komm mit, damit du auch entdeckst, was hier Sache ist. Die Frage an dich ganz persönlich ist, was ist 2026 dein Beitrag zum Musterhaus? Zur Realisierung dieser 5 Aspekte. Das Musterhaus wird nur Musterhaus sein können, wenn ihr alle euren Part einnehmt, wenn jeder seinen Platz einnimmt und mit darum ringt, dass das hier gelingt, zur Ehre unseres großen Gottes. Vielleicht könnt ihr heute für euch darüber nachdenken und dann euch neu vor Jesus positionieren und euch ihm geben und sagen, Herr, gebrauche mich, dass diese Gemeinde aufblüht zu deiner Ehre. Es wird sich lohnen. Ich möchte beten. Ich bin so froh, Herr, dass du immer noch ein Ja gefunden hast zu dieser Erde. Und egal, wie deine Lösung am Ende für uns aussehen wird, es wird Herrlichkeit sein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das nicht zu vergessen in den Herausforderungen des kommenden Jahres, ob es uns ganz persönlich ans Eingemachte geht, durch Nöte, die wir bewältigen müssen, oder ob es das Ringen um Gemeinde, um diese Gesellschaft ist. Lass uns das immer vor Augen haben. Wir tun es für dich und wir tun es in der Erwartung dessen, dass du kommen wirst und dass wir dann einmal in deiner Herrlichkeit angekommen sein werden. Und ich bitte dich für meine Schwestern und Brüder, dass du uns den langen Atem schenkst, dass wir durchhalten und diese Hoffnung bewahren. Und uns gegenseitig inspirieren im Warten und Hoffen, aber auch im Gestalten der Gemeinde hier und heute. Ich segne diese Gemeinde für 2026. Heile, verändere, schenk Menschen, die dazukommen. Setz Menschen frei, die ihr Bestes geben, sodass deine Gemeinde aufblüht. Zu deiner Verherrlichung und zum Segen für Altdorf. Das erbitte ich im Namen Jesu. Amen.